Wir versammeln uns immer hier einmal im Monat zu diesen Medjugorje-Samstagen. Die sind ganz offene Treffen, um ganz besonders auf diese Impulse zu hören. Wir können sagen, prophetischen Impulse, die Gott in unserer Zeit schenkt, durch einen Ort, ja, ein kleines Dorf, kann man sagen, Medjugorje. Gott hat immer wieder in die Zeit auch gesprochen, ja, durch Maria, die Königin der Propheten, könnte man sagen. Und sie ist auch in unserer Zeit, die so weit weg ist von Gott, ist sie besonders gegenwärtig. Sie ist mit uns und sie spricht zu uns. Viele Leute sagen, so viele Botschaften, ja, jeden Monat eine neue Botschaft. Aber Maria hat einen Plan mit uns. Und zwar nimmt sie uns in die Schule. In eine Schule des Herzens, in eine Schule der Liebe. Und wir treffen uns bei diesem Medjugorje-Treffen, um auch dies in diese Schule zu gehen. Und wir wollen eben auf diese Botschaften hören. Und ja, das, viele sagen auch immer wieder, es ist ja noch nicht von der Kirche anerkannt, aber ich will euch jetzt was vorlesen. Das habe ich jetzt gestern im Cutnet gefunden, in den Nachrichten. Und zwar der Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn, ist ja sehr bekannt, er wird zum Jahreswechsel Medjugorje besuchen. Das ist also wirklich auch ein Zeichen. Ihr wisst, vor ein paar Wochen war ein großes Treffen, Medjugorje-Treffen im Wiener Stephansdom und Kardinal Schönborn war auch dabei. Da werde ich gleich noch ein Zitat von ihm vorlesen, was er bei Medjugorje gesagt hat. Kardinal Schönborn hat schon vor Jahren mal gesagt, ohne Medjugorje könnte ich Priesterseminar zumachen, weil 80% meiner Seminaristen sind entweder in Medjugorje zum Glauben überhaupt gekommen oder sie haben ihre Berufung dort bekommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, sagt der Kardinal von Wien immerhin, ohne Medjugorje könnte ich mein Priesterseminar zumachen. 80% meiner Studenten sind Früchte von Medjugorje, kann man sagen. Und zum Jahreswechsel wird der Kardinal Schönborn selber auch nach Medjugorje fahren. Schönborn meinte zuletzt im September 2009 im Wiener Stephansdom bei einer Großveranstaltung über Medjugorje, das war eben jetzt Ende September, es ist das Geschenk, dass die Mutter Gottes so sein will. Sie hat es an so vielen Orten der Welt gezeigt und seit Jahren zeigt sie es in einer ganz besonderen nahen Weise in Medjugorje. Das hat er gesagt. Es ist schon ein klares Wort irgendwo auch. Ja, er sagt zumindest wirklich, es ist ein Ort der Gegenwart Mariens in ganz besonderer Weise. Ja? Und das, glaube ich, können auch die Pilger, viele, viele Millionen von Menschen bestätigen, die erlebt haben, wie ihr Leben neu geworden ist, wie ihr Glauben neu geworden ist. Und wir haben es auch immer wieder erlebt. Ich habe ja selber 7 Jahre in Medjugorje gelebt. Es ist, war erschütternd zu sehen, was für Zeugnisse die Pilger uns erzählt haben. Ja, also auch Jugendliche. Ein junger Mann aus der Schweiz, der kam mal zu uns und hat gesagt, also ich bin als Atheist gekommen, ich glaube jetzt an Gott, aber ich weiß gar nicht, was ich glaube. Ihr müsst mir das jetzt erklären. Dann ist er 3 Monate bei uns geblieben und dann ist er nach Frankreich gegangen, zum Evangelisationsschule war das, 1 Jahr lang gibt es das bei Jeunesse Lumière und jetzt wird er Priester. Ja. Und das war ein junger Mann, der war beim Militär, der ist nur zufällig mit seiner Tante, die hat gesagt, ach komm, fahr mal mit. Und das interessiert dich doch so Bosnien, der Balkan, da siehst du mal, wie das ist. Der war beim Militär gewesen, hat er sich das mal angeschaut. War völlig, vollkommen atheistisch. Er hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Und in der letzten Nacht, er hat auch nichts mitgemacht, bevor der Abfahrt, ist er aufgewacht, um 3 Uhr in der Nacht. Und hat gespürt, ich muss auf diesen Berg. Er wusste, wo dieser Erscheinungsberg war. Da ist er in der Nacht dahin und er hat sich sogar noch verlaufen. Ist er erst auf dem Kreuzberg, also am Kreuzberg. Dann ist er schließlich doch noch zum Erscheinungsberg gekommen. Und dann war er oben an dieser Stelle, wo die Mutter Gottes erschienen ist und da ist er einfach, hat so stark die Liebe Gottes, einfach die Gegenwart Gottes erfahren. Es war niemand da, er war ganz alleine. Er hat einfach, ist in Tränen ausgebrochen und Gott hat ihm Antworten im Herzen gegeben. Und dann am nächsten Tag ist er zu uns gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt Christ, aber ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt glaube. Helft mir, erklärt mir den Glauben. Ja. Und dann ist er bei uns geblieben. Und wie gesagt, dann ging es so weiter, wie ich euch schon erzählt habe. Aber eben nur um zu sagen, Medjugorje ist wirklich ein Ort, wo ganz Erstaunliches geschieht, wo wirklich Menschen wieder Gott finden, wo auch ihr Glaube erneuert wird. Und deswegen, ja, ich wollte mit euch heute einfach nur diese letzten 2 Botschaften, die ich euch jetzt schon ausgeteilt habe, die jetzt leider nicht mehr alle bekommen können, aber draußen hinten am Eingang liegen auch noch ein paar aus und ich kann auch noch ein paar kopieren. Ihr könnt es auch sonst über Internet und so weiter wieder bekommen. Ich wollte mit euch diese neuen Botschaften lesen, weil Maria wirklich eine Schule beginnt mit uns. Wir können in Medjugorje sehen, was geschieht in Medjugorje. Es kommen Millionen von Menschen aus der ganzen Welt. Und Maria zeigt einen Weg. Sie zeigt einen Weg für unseren Alltag, für unser Leben. Sie sagt, liebe Kinder, ich möchte euch führen. Ich möchte euch zu einem tiefen Beziehung mit Gott führen. Zu einem, dass ihr euren Glauben ganz tief lebt. Sie bringt uns nichts Neues, ja? Sie sagt, ihr wisst das alles schon, steht alles schon im Evangelium, aber ihr habt es oftmals vergessen. Und ihr macht's nicht. Und deswegen sagt sie es wieder. Und deswegen wiederholt sie es auch. Manche Leute sagen immer wieder das Gleiche. Aber warum wiederholt eine Mutter, die Mütter unter uns, die wissen das, weil es die Kinder noch nicht machen? Wie oft muss ich das noch sagen? Das ist normal, ja? Die Kinder machen das nicht sofort. Und so sind wir auch. Wir sind auch Kinder. Wir sind auch Kinder der Mutter Gottes, Kinder von Gott. Und wir müssen lernen. Ja, wir gehen alle in die Schule der Mutter Gottes, unser ganzes Leben lang. Und sie will uns führen. Und ich lese euch mal jetzt einfach diese beiden Botschaften vor. Das ist die Monatsbotschaft und das ist die Botschaft, die mir Jana bekommen hat, weil ich fand sie beide sehr sprechend. Und dann wollen wir ein klein bisschen drüber nachdenken, um zu verstehen, was heißt das jetzt für mich? Wie kann ich das jetzt in meinem Alltag, was bedeutet das für mein Leben? Was will mir Maria sagen durch diese Botschaften? Ich kann euch auch nur den Tipp geben, legt euch die Botschaften auf euren Nachttisch oder an den Küchentisch oder irgendwo hin, wo ihr es öfters seht und lest sie einmal am Tag. Dann werdet ihr merken, auf einmal spricht die Botschaft zu euch oder am Tag fällt euch wieder ein Satz ein. Ach, das hat die Mutter Gottes doch gesagt. Jetzt mache ich das mal, ja, so, dass es in unser Leben kommt, dass wir die Botschaften auch umsetzen. Weil dafür gibt sie uns, Maria, damit wir sie tun. Sie sagt, lest meine Botschaften und lebt sie. Also, sie sagte am 25. Oktober diesen Jahres, liebe Kinder, auch heute bringe ich euch meinen Segen. Ich segne euch alle. Und lade euch ein auf diesem Weg, den Gott für euer Heil durch mich begonnen hat, zu wachsen. Betet, fastet und bezeugt mit Freude euren Glauben, meine lieben Kinder, und euer Herz möge immer mit Gebet erfüllt sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Eigentlich sehr einfach, ja, nichts Neues. Aber ihr werdet merken, wie stark diese Worte sind, wenn man da mal drüber nachdenkt und die sich auch zu Herzen gehen lässt. Die nächste Botschaft von Mirjana vom 2. November diesen Jahres. Liebe Kinder, auch heute bin ich bei euch, um euch den Weg zu zeigen, der euch helfen wird, die Liebe Gottes kennenzulernen. Die Liebe Gottes, die euch erlaubt, ihn Vater zu nennen und ihn als Vater zu spüren. Ich erwarte von euch, dass ihr ehrlich in eure Herzen schaut und seht, wie sehr ihr ihn liebt. Ist er der Letzte, der geliebt wird? Meine Kinder, lasst euch nicht von den irdischen Gütern täuschen. Denkt an die Seele, denn sie ist wichtiger als der Leib. Reinigt sie, ruft den Vater an, er erwartet euch, kehrt zu ihm zurück. Ich bin mit euch, denn in seiner Gnade sendet er mich. Ich danke euch. Das sind jetzt diese beiden Botschaften. Ich fand die von Mirjana diesmal auch sehr stark, mit diesem Vater. Dieser Vater, der möchte, dass wir ihn als Vater spüren. Der möchte, dass wir ihn Vater nennen. Spüren wir Gott als Vater? Als guter Vater? Oder haben wir Angst vor ihm? Also ich kann euch sagen, ich konnte als Jugendliche überhaupt nicht Vater zu Gott sagen. Überhaupt nicht. Weil ich hatte Angst. Ich hatte irgendwie als Kind eine traumatisierte Beziehung zu meinem Vater, obwohl er ein ganz lieber Vater ist. Aber irgendwie war er so streng oder so und das hat mich so abgeschreckt. Oder irgendwie so, ja, da war irgendwie eine Angst in mir. Und das habe ich auf Gott übertragen und das geht sicher vielen so, ja, die vielleicht einen Vater hatten, der vielleicht nicht so da war oder streng war. Aber Maria will uns diesen Vater zeigen, der uns so sehr liebt. Sie will uns diese Liebe Gottes näher bringen, dass wir zu Gott wie Jesus Abba sagen können, Papa. Gott ist mein Papa. Ja, ist nicht nur mein Vater, ist mein Papa, ist wirklich in dieser in dieser Zärtlichkeit, in dieser Vertrautheit. Aber wir werden noch genauer schauen. Aber deswegen habe ich diese Botschaft dazu genommen, weil ich glaube, das ist oftmals auch für uns gute Katholiken gar nicht so einfach, zu Gott Papa zu sagen. Sagt ihr zu Gott Papa, wenn ihr morgens aufsteht? Papa, guten Morgen. Aber so hat Jesus gesagt. Abba. Abba ist wirklich das Wort, was Jesus gerade auch in den schwersten Situationen in Gethsemane gerufen hat. Papa, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Abba heißt aber eigentlich Papa. Das heißt Papa, das sagen die kleinen Kinder heute noch in Israel. Abba, Abba. Ja, das ist wirklich das Wort für Papa. Und das, so hat Jesus mit Gott gesprochen. Und er will, dass wir auch so vertraut mit Gott sein können. Fangen wir zuerst mit der Monatsbotschaft nochmal an. Also Maria sagt zunächst einmal, ich bringe euch meinen Segen und ich segne euch alle. Das könnte man auch so schnell drüber weglesen. Ja, gesegnet werden wir jeden Tag vom Priester oder so, ja, in der Messe. Aber ist uns das bewusst, was das bedeutet? Die Seherin Mirjana sagt immer wieder, die Mutter Gottes betont, wie wichtig auch der Segen des Priesters zum Beispiel ist. Ja, wir werden nach jeder Messe gesegnet. Aber oftmals, schubs, 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 dann sind wir schon wieder draußen. Ja, aber dieser Segen, sie sagt, der Segen des Priesters ist mehr als mein Segen, ist nämlich der Segen von Jesus. Jesus, wenn der Priester euch segnet, segnet euch Jesus. Ist uns das auch bewusst, dass wir bewusst sagen, so, ich nehme jetzt diesen ganzen Segen an, ja, wenn der Priester nach der Messe segnet, für meinen Alltag, für meine Leiden, für meine Nöte oder auch für die Menschen, die ich im Herzen trage, dass wir diesen Segen empfangen. Wir werden jetzt sehen, was das bedeutet. Maria spricht davon, dass sie uns auch ihren Segen bringt und dass sie uns segnet. Und da habe ich einen wunderschönen Text von Pater Slavko gefunden über den mütterlichen Segen Mariens. Pater Slavko, viele von euch kennen ihn noch, ja. Er war ein Priester, ein Franziskaner, der sehr viele Jahre in Medjugorje gelebt und gewirkt hat. Und ja, man kann sagen, es ist wirklich ein ganz großer Fürsprecher jetzt. Er ist gestorben vor einigen Jahren, im Jahr 2000. Aber er hat Medjugorje die ganze Welt getragen. Und für viele bleibt er auch wie ein Vater. Er hat sehr schöne Bücher geschrieben, auch über Medjugorje. Und er hat das auch wirklich gelebt. Wir können sagen, Gott schenkt uns auch solche Heilige in unserer Zeit, damit wir wieder ermutigt werden auf diesem Weg mit ihm. Und er schreibt über eine Botschaft, wo Maria auch von diesem mütterlichen Segen spricht. Das ist so wichtig zu wissen, dass Maria uns segnet. Dieser mütterliche Segen wird uns helfen, auch zum Segen für andere zu werden. Gott segnet uns, Maria segnet uns, damit wir ein Segen sind. Wir müssen immer wieder diesen Segen empfangen, damit wir auch wieder zum Segen werden. Es ist die mütterliche Liebe, die die Grundlage für das Leben schafft. Segen bedeutet nicht einfach, ein Gebet über eine Person oder einen Gegenstand zu sprechen, sondern er beinhaltet auch ein Tun. Maria ist tätig, sie ist gegenwärtig. Sie betet für uns. Sie bleibt bei uns. Sie lehrt uns. Und durch ihre Zärtlichkeit zeigt sie uns ihre mütterliche Liebe. Also er sagt eigentlich, dass der Segen viel mehr ist als nur jetzt ein Wort. Ja, ich segne dich. Sondern es ist ihre ganze Person, die sie uns schenkt. Ihre mütterliche Liebe, ihre Gegenwart, ihr Gebet, ihre Fürsorge, ihre Hilfe. Diesen Segen können wir nur an andere weitergeben, indem wir anfangen, sie so zu lieben, wie Maria es tut. Das geschieht schon, wenn wir beginnen, für sie zu beten, für sie da zu sein. Ohne Liebe können wir den mütterlichen Segen nicht weitergeben. Wir sollen also auch den Segen wieder weitergeben, ja? Empfangen und wieder weitergeben. Jeder von uns muss über die wichtige Frage nachdenken, ob er ein Segen oder ob er vielleicht ein Fluch für andere ist. Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber schon, ja? Bin ich ein Segen für andere? Ja. Maria will, dass ich ein Segen bin für die Menschen um mich. Jedes Wort, das wir sagen, alles, was wir tun, auch die Art und Weise, wie wir uns gegen andere verhalten, wird für sie entweder zum Segen und hilft ihnen zum Frieden und zur Liebe im Leben, oder das alles wird für sie zum Fluch, könnte man jetzt mal sagen, ja, also zum Negativen, ja. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir sind immer frei. Und Maria will uns helfen, dass unser ganzes Leben ein Segen wird, auch für die anderen. Deswegen segnet sie uns. Also das fand ich in ganz starken Text. Es gibt noch zwei Botschaften, wo Maria auch über diesen Segen spricht. Also sie spricht in sehr, sehr vielen Botschaften über den Segen. Aber ich habe zwei rausgegriffen. Und zwar sagt sie einmal im April 86: Liebe Kinder, ich möchte euch zum Wachsen in der Liebe einladen. Eine Blume kann ohne Wasser nicht richtig gedeihen. So könnt auch ihr, liebe Kinder, nicht ohne göttlichen Segen wachsen. Ihr müsst von Tag zu Tag um den Segen bitten, damit ihr richtig wachsen und alle eure Arbeiten mit Gott verrichten könnt. Das fand ich sehr interessant. Sie sagt, wie eine Blume, die Wasser braucht. Eine Blume braucht jeden Tag Wasser, sonst stirbt sie. So braucht auch ihr den Segen von Gott, damit ihr wachsen und alles mit Gott tun könnt. Also es ist ein schöner Gedanke, dass wir auch neu sagen, Herr, segne mich am Morgen oder vor der Arbeit. Sie sagt ja, betet vor der Arbeit. Dass man kurz, und wenn man nur ein Kreuzzeichen macht, ich empfange jetzt deinen Segen für meine, und wenn ich nur die Kartoffeln schäle, ja, so klein das vielleicht ist, ja, oder mir denke mal, das kann ich auch alleine. Natürlich kann ich es auch alleine. Aber sie sagt, damit ihr alle eure Arbeiten mit Gott verrichten könnt. Ob ich jetzt den Boden putze, ob ich Kartoffeln schäle, ob ich am Computer sitze und irgendwas erledige oder was auch immer, oder ob ich ein Buch schreiben muss oder ob ich einen Vortrag halten, ganz egal. Wichtig ist, dass ich um den Segen bitte und es mit Gott tue. Dann wird alles total kostbar. Auch das Kleinste, auch das Putzen oder ja, Kochen, Waschen, was auch immer. In einer anderen Botschaft, April 97, sagt sie, 87, ich wünsche, dass sich durch jeden von euch der Plan Gottes erfüllt und dass alles wachse, was Gott euch ins Herz gegeben hat. Deshalb betet, dass Gottes Segen jeden von euch vor all dem Bösen, das euch droht, schützt. Ich segne euch, liebe Kinder. Hier spricht sie jetzt nochmal von einer anderen Dimension des Segens. Einmal der Segen, der uns schützt vor dem Bösen, aber auch der Segen, damit das wächst, was Gott in unser Herz gelegt hat und damit der Plan Gottes erfüllt. Also sie sagt, Gott hat einen Plan durch jeden von euch. Das müssen wir uns auch heute wieder immer wieder neu gesagt sein lassen. Ja, das vergessen wir so schnell, mir geht's auch so. Wir wissen, dass Gott hat einen Plan für mein Leben. Ja, das haben wir alle schon mal gehört. Aber mache ich mir das wieder neu bewusst? Ja, wir brauchen das immer jeden Tag, dass wir uns wieder sagen, Herr, du hast heute einen Plan für mein Leben. Es ist nicht einfach nur so Zufall, wie mein Tag läuft. Du hast einen Plan. Und du hast etwas in mein Herz gelegt. Gott hat in eure Herzen etwas reingelegt, in jeden von euch. Was Einmaliges, was ganz Kostbares, was nur ihr habt, niemand sonst. Und das soll wachsen. Das möchte er wachsen lassen. Das weiß oftmals nur er. Wir wissen es oft selber gar nicht, was alles in uns steckt. Aber er weiß es. Und wenn wir diesen Segen empfangen, da sagt sie eben, ihr müsst um diesen Segen bitten, damit das wachsen kann. Und damit dieser Plan sich erfüllen kann. Und damit auch das Böse, das diesen Plan verhindern will, damit ihr geschützt seid. Weil Gott, der Böse will natürlich, dass dieser Plan nicht verwirklicht wird. Aber Gott will, dass er verwirklicht wird. Und deswegen brauchen wir diesen Segen. Also das fand ich sehr, sehr wichtig für uns auch wieder neu, uns bewusst zu sein, Gott hat einen Plan für mich. Auch wenn ich manchmal denke, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, was soll denn werden? Oder manche von uns sind vielleicht arbeitslos oder haben Probleme im Beruf oder privat. Und wir denken, oder Krankheit, wir denken, boah, was hat Gott vor? Aber Gott hat einen Plan der Liebe, an dem wir nicht immer erfassen können. Aber er hat Pläne des Heils. Und Maria will, dass dieser Plan in unserem Leben sich verwirklicht, dass diese Schätze, die Gott in unser Herz gelegt hat, dass sie wirklich wachsen und zum Segen werden für viele andere. Also einmal dieser Segen empfangen und zum Segen werden, dass uns das auch wieder neu bewusst wird. Und dann spricht sie immer wieder von diesem Weg, den Gott uns schenkt, durch sie, durch Medjugorje. Ja, und deswegen sind wir ja auch hier. Was ist das für ein Weg? Das ist eigentlich ganz einfach, es ist der Weg des Glaubens, der Weg zu Gott. Aber was will Maria überhaupt konkret von uns? Und jetzt habe ich auch wieder was Schönes bei Pater Slavko gefunden. Weil viele Leute, die dann von Medjugorje kommen, die sagen, so, die Mutter Gottes sagt, das müsst ihr tun, ja. So, wie so ein Gesetz, ja. Und pass auf, jetzt lese ich euch vor, was Pater Slavko sagt, das fand ich ganz interessant. Er schreibt im 15. Jahr der Erscheinung, wir sind jetzt schon inzwischen im 28. Erscheinungsjahr, im 29. Erscheinungsjahr, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Jeden Tag die Gegenwart Mariens. Also, er schreibt, Das 15. Jahr der Erscheinungen hat gerade begonnen und wir müssen uns fragen, was Maria wirklich von uns erwartet.
Genau, das fragen wir uns heute auch, oder? Was will sie überhaupt von uns? Wieso kommt sie so oft? Jeden Tag? Was will sie?
Jetzt Pater Slavko, hier dürfen wir nicht sagen, 3 Rosenkränze beten, 2 Tage in der Woche fasten, beichten, so oft wie möglich die Heilige Messe, die Heilige Schrift lesen. Das sollen wir nicht sagen, sagt er. Zuerst einmal, weil es geht nicht um ein Programm, um ein Gesetz, sondern worum geht's? Er schreibt, wir sollten stattdessen antworten, Maria ist hier, um uns zu helfen, das Leben in Liebe als Geschenk Gottes anzunehmen. Darum geht's. Also das fand ich total stark, was er sagt. Ich lese es euch nochmal vor. Maria ist hier, um uns zu helfen, das Leben in Liebe als Geschenk Gottes anzunehmen. Maria ist hier, um uns zu helfen, damit wir das Leben in Liebe als ein Geschenk Gottes annehmen. Darum geht's. Es geht, dass wir in Liebe erkennen, Gott will mich beschenken. Er hat mir das Leben geschenkt. Das ist das größte Geschenk, das er mir machen konnte. Er hat seine ganze Liebe. Er hat mich gewollt. Er hat mich ins Dasein gerufen, nicht aus Zufall. Ich bin kein Zufallsprodukt. Zufällig bin halt ich gekommen. Nein, Gott hat mich gewollt, so wie ich bin. Und er hat mich in die Welt gesandt, kann man sagen, ja? In die Welt gesandt und er hat mir das Leben geschenkt, er hat mir einen Auftrag gegeben und Maria will uns helfen, dass wir in Liebe dieses Geschenk annehmen. Das ist ihr Ziel. Darum geht's in Medjugorje und nicht um irgendein Gesetz jetzt mal. Ja? Das fand ich ganz toll vom Pater Slavko, wie er das ausgedrückt hat. Das ist das Ziel. Und dann sagt er weiter, wenn wir sagen können, dass wir in Medjugorje gewesen sind, dass wir an die Erscheinungen glauben, dass wir Frieden gefunden haben, dann wird das zur Folge haben, dass auch die Menschen um uns glücklicher werden. Darum geht's, dass die Menschen um uns glücklicher werden. Werden die Menschen um mich herum glücklicher? Das ist immer wieder eine Frage, die wir uns immer wieder neu stellen müssen und um die wir auch wieder bitten können. Ja, segne mich, damit ich ein Segen bin für die anderen. Ja, damit die anderen um mich herum glücklicher werden, froher werden. Darum geht's. Nicht davonlaufen, weil ich so ihn mit dem Zeigefinger drohe. Du musst jetzt 3 Rosenkränze beten. Du musst jetzt, ja. Da müssen wir ganz aufpassen, gell? Da dürfen wir nicht irgendwie die anderen verschrecken. Und dann sagt Pater Slavko ganz interessant weiter. Das wird dann auch den anderen helfen, sich mehr dafür zu interessieren, wie man das erreicht. Genau. Die anderen müssen spüren, boah, die ist ja so im Frieden oder der hat ja so eine Freude. Ja, das müssen die anderen spüren. Und dann werden die sagen, wie machst du das? Wie machst du das? Das war ein Mann, ein Familienvater, ein junger Familienvater, der kam zu uns nach Medjugorje, immer wieder, jedes Jahr. Und so in seinem Urlaub hat er so 5 Tage immer Medjugorje-Wallfahrt gemacht. Und dann hat er auch gesagt, ich habe letztes Mal gar nichts gesagt, wo ich war. Und dann haben die anderen mich gefragt, hey, wo warst denn du im Urlaub? Du strahlst ja so. Und dann konnte er erzählen. Ja? Aber die anderen haben gespürt, er hat einen Frieden, er hat eine Freude, er hat eine Ausstrahlung. Und das hat die angezogen. Dann wollten die was wissen. Wenn er gekommen wäre, ich war in Medjugorje, jetzt müsst ihr alle das und das machen oder jetzt das, ja, irgendwie so. Dann hätten die wahrscheinlich alle gedacht, oh Gott, schon wieder dieser Fanatiker. Ja. So. Nein, er selber war erfüllt, er selber war glücklich, er selber war im Frieden, in der Freude. Und die anderen haben gespürt, boah, wo hast denn du dich so gut erholt? Da wollen wir auch hin. Wenn die Wirkung spüren, ja, darum geht's. Und das sagt eben Pater Slavko, es geht nicht um ein Gesetz, es geht drum, Gott will, dass wir glücklich sind, dass unser Leben ein Leben der Fülle wird. Das kann auch mit Schmerzen sein, das kann auch durch Leiden sein, natürlich. Aber Maria ist ja mit uns, um uns zu helfen. Und dann sagt Pater Slavko weiter, dann, wenn die anderen sich dafür interessieren, dann können wir auch sagen, betet viel, fastet, versöhnt euch, reinigt euer Herz durch die Beichte von allem Bösen und allen Sünden. Die schönste Aufgabe, die ein Mensch in seinem Leben übernehmen kann, besteht darin, anderen den Frieden zu bringen, mit Freude zum Träger des Friedens zu werden und zu erkennen, dass wir dabei nicht allein gelassen sind. Das ist so schön. Maria lässt uns nicht allein. Sie fordert nicht was von uns und sagt, so, jetzt macht mal, sondern sie ist jeden Tag bei uns. Ja, deswegen kommt sie auch jeden Tag, deswegen jeden Tag diese Erscheinungen. Das ist wie ein Zeichen, um uns zu sagen, hallo, ich bin doch da. Vergesst doch nicht, ich bin doch da. Und das Schöne ist auch, sie erscheint ja den Sehern überall. Ihr wisst, sie erscheint ihnen von Anfang an. Im Auto ist sie ihnen erschienen, wie sie mal von der Polizei entführt wurden. Und ich weiß nicht, in der Psychiatrie ist sie ihnen auch erschienen, wo sie mal untersucht wurden. Und dann zu Hause, ja, wenn sie krank waren. Also die Mutter Gottes ist ihnen von Anfang an überall erschienen. Und auch jetzt, wenn sie irgendwo sind, die ist auch schon in Deutschland. Die Seherin waren ja zum Teil schon in Deutschland. Maria Pavlovic ist auch schon mehrmals erschienen. Das heißt, überall auf der Welt, wo sie jetzt leben, Maria erscheint, das heißt, sie zeigt, sie will uns sagen, ich bin doch da, ich bin da, wo ihr seid. Nicht nur in Medjugorje, ja, Medjugorje ist hier. Und deswegen finde ich das auch so schön mit diesem Treffen hier, damit wir Medjugorje hierher bringen, nach Deutschland, ja, nach Uedem oder wo auch immer wir wohnen, wo wir leben. Da will Maria uns diese Orte schenken, wo wir ihr begegnen und sie will mit uns sein in unserem Alltag. Sie will also, dass wir unser Leben als Geschenk in Liebe von Gott annehmen. Und wie können wir jetzt auf diesem Weg wachsen? Dazu gibt sie uns eben verschiedene Mittel. Das stimmt. Aber wichtig ist, dass wir nicht in einen Leistungsdruck verfolgen. Ja, oftmals geht's uns so. Wir haben das auch immer wieder Pilger gesagt, die nach Medjugorje kamen. Oh, ich komme so unter Stress. Ja, jetzt muss ich das machen und das machen und das machen und ich schaff's nicht. Ein Priester hat mal gesagt, zum Beispiel, der hatte immer so Schwierigkeiten mit dem Fasten, hat er gesagt, ach, ich glaube, das Fasten ist nur dazu da, dass wir merken, dass wir es nicht schaffen. Aber was die Mutter Gottes von uns erwartet, ist, dass wir es immer wieder versuchen. Auch wenn wir es nicht schaffen, das macht nichts. Wichtig ist, dass wir es versuchen. Dass wir sagen wieder immer neu, Mutter Gottes, hilf mir. Und wenn ich nur ein klein bisschen schaffe, ist nicht schlimm, aber dass ich einfach immer wieder versuche. Oder auch mit dem Gebet, dass wir nicht nachlassen, sondern dass wir es immer wieder versuchen. Immer wieder neu anfangen. Auch wenn wir 100.000 Mal fallen und denken, ach, jetzt ist schon wieder nichts mehr. Doch, heute fange ich wieder neu an. Ja, dass wir nicht aufgeben. Das sagt sie auch. Ihr habt angefangen, diesen Weg zu gehen und dann habt ihr es aufgegeben, weil es zu schwer für euch war. Und dann sagt sie, nein, liebe Kinder, das ist nicht gut. Wenn man erkennt, das ist richtig, dann soll man da drin bleiben. Auch wenn man es nicht schafft, das macht nichts. Maria sagt in jeder Botschaft, das sagt auch Pater Slavko immer wieder, sie sagt immer Danke. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Jeden Mal. Und dann sagt Pater Slavko so schön, warum dankt sie uns? Wir haben doch noch gar nicht alles gemacht, was sie gesagt hat. Und sie dankt uns. Warum dankt sie? Sie dankt, weil sie schon das bisschen sieht, das wir tun. Das Gute, der gute Wille. Ja, sie sieht schon, dass wir zu ihr kommen, dass wir uns ihr öffnen. Und da ist sie schon froh drüber. Da dankt sie schon. Und er sagt, Eltern, die ihre Kinder gut erziehen, das beste Mittel ist danken. Ja, dankbar zu sein. Dankbar für alles Gute. Wenn man nur das Negative sieht, dann erreicht man gar nichts. Aber wenn man einen Menschen weiterbringen will, dann muss man erstmal das Gute sehen, was er hat. Und das Positive. Und das dafür danken. Und so sagt er, so ist Maria, sie sieht das Gute und sie dankt. Und so hilft sie uns, dass wir immer weitergehen, dass wir immer neu wieder sagen, okay, jetzt habe ich heute wieder einen kleinen Schritt gemacht, bin wieder gefallen, wie ein kleines Kind, das laufen lernt. Ja? Welche Mutter erwartet, dass ein Kind jetzt sofort losläuft? Niemals. Es fällt 100.000 Mal. Aber die Mama lässt es mal ein bisschen laufen und dann fällt es wieder hin und dann hilft sie wieder. Und ja, so ist es auch mit Gott. Er begleitet uns bei unseren Schritten, aber er ermutigt uns, immer wieder aufzustehen, immer wieder neu anzufangen. Und das ist eben auch Maria. Es geht nicht um eine Leistung, es geht um dieses Ziel, dass mein Leben wirklich zum Segen wird, dass ich mein Leben in Liebe als Geschenk erlebe. Ein Geschenk, das Gott mir macht und nicht nur mir, sondern auch anderen. Ja, ich bin ein Geschenk, ihr seid alle ein Geschenk für die anderen. Und ihr sollt es immer mehr werden, jeden Tag. Jeder Tag ist dazu da, mehr zum Geschenk zu werden, mehr zum Segen zu werden. Und das ist der ganze Weg, den Maria uns führen will. Das ist das, was Gott uns schenken will, dass wir Menschen werden, die anderen die Freude bringen, den Frieden, die Gemeinschaft mit ihm, die Liebe. Sie spricht bei diesen Mitteln jetzt in der neuen Botschaft, sie sagt eben, ich segne euch und dann sagt sie, ich möchte, dass ihr auf diesem Weg wächst und deshalb betet, fastet und bezeugt mit Freude euren Glauben. Und vielleicht können wir über diese drei Punkte noch mal so ein bisschen nachdenken. Sie sagt, betet, Fastet und bezeugt mit Freude euren Glauben. Ich denke, gerade jetzt mit dem Gebet, das ist immer wieder was, wo wir uns immer wieder neu ermutigen müssen, selber. Pater Slavko sagt auch immer zu den Pilgern. Also es gibt vieles, was ein guter Katholik vergessen kann. Er kann vergessen die 7 Gaben des Heiligen Geistes oder die Werke der Barmherzigkeit. Aber eins vergisst er nicht, seine guten Entschuldigungen. Warum er keine Zeit hat zu beten. Das hat er so ein bisschen humorvoll immer mitgesagt. Aber es fand ich irgendwie ganz interessant, weil es stimmt, es geht uns ja allen so. Ach, ich habe keine Zeit zum Beten und nein, ich schaff's einfach nicht. Aber ich glaube, Maria betet uns sehr eindringlich. Liebe Kinder, betet. Warum? Wie ich euch schon gesagt habe, es geht nicht um eine Leistung. Es geht nicht um etwas, ich muss jetzt beten, damit ich bete. Es geht um ein Ziel, damit mein Leben zum Segen wird, damit ich glücklich werde. Das ist das Ziel. Gott will nichts für sich, er will alles für uns. Und genauso Maria, sie will uns nicht die Zeit stehlen, aber sie sagt uns, liebe Kinder, ohne Gebet gibt's nicht. Ja? Könnt ihr nicht glücklich sein, könnt ihr nicht leben. Ihr müsst zu Gott kommen. Nur bei ihm findet ihr alles. Und deswegen immer wieder betet, betet, betet. Und beim Beten, wie sagt sie uns, wie sollen wir beten? Mit dem Herzen beten. Das heißt, immer wieder neu, ist ja ganz einfach, wir wissen es schon, aber bete ich mit dem Herzen. Ist mein Gebet eine freudige Begegnung mit Gott, sagt sie auch mal an einer anderen Stelle. Das Gebet ist ein Gespräch mit ihm. Gott ist euer höchster Freund, sagt sie. Und da kann ich euch auch nur immer wieder ermutigen, das geht mir selber genauso. Man muss sich immer wieder, auch als Schwester im Kloster, wir haben wirklich viele Gebetszeiten, aber wie lebe ich die? Lebe ich die wirklich als Zeit, Jesus, ich bin jetzt für dich da? Oder mache ich die nur so, ja, damit sie abgehakt sind und ich habe mein Pensum erledigt? Das geht uns allen, die Gefahr gibt's immer, ja, die gibt's bei jedem, der viel, auch die Leute, die viel beten. Oder die Leute, die wenig beten, das vielleicht sagen, auch gar nicht, lassen wir es mal, braucht man nicht. Ich habe gerade mit den Jugendlichen, wir hatten eben schon eine Runde gehabt, wo wir auch über das Gebet gesprochen haben. Und eine kleine Gruppe hier auch da aus Nähe von Selfkant. Und mit denen haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ja, mit dem Gebet, manchmal hat man keine Lust. Ja, oder man spürt überhaupt nichts. Was macht man dann? Und da haben wir auch gesagt, ja, eben, wenn ich Freunde habe, dann bin ich ja auch nicht nur immer mit den Freunden zusammen, wenn es mir Spaß macht. Sondern ich bin auch mal da, wenn vielleicht die anderen wollen, dass ich für sie Zeit habe, auch wenn mir es keinen Spaß macht. Ja, oder wenn ich einen Ehepartner habe, ja, oder einen Freund, eine Freundin, dann sage ich, okay, jetzt bin ich heute für dich da. Ich habe vielleicht gar keine Lust, ich bin vielleicht müde oder ich weiß nicht was, aber ich bin für dich da. Und so ist es auch mit Gott. Gott sehnt sich nach uns. Gott ist unser höchster Freund und er möchte, dass wir einfach bei ihm sind. Und er will uns ganz viel schenken in diesen Zeiten, auch wenn wir nichts spüren. Und dass wir immer wieder neu sagen, ich bin einfach für dich da. Und ich habe es schon öfters erzählt, ich habe das als Jugendliche eigentlich erfahren und das hat mein ganzes Leben verändert, wo ich angefangen habe, eine Ordensschwester hat mir gesagt, da war ich vielleicht so 15, nimm dir mal jeden Tag Zeit für Gott, 5 Minuten und sprich mit ihm wie mit einem Freund. Und diese Erfahrung, die hat mein Leben verändert, weil ich gemerkt habe, da kommt was zurück, ja. Es ist wirklich eine Begegnung. Ich habe mir diese 5 Minuten jeden Tag genommen, einen Stuhl habe ich hingestellt für Jesus, da konnte ich mir das besser vorstellen. Bitte Jesus, hier hast du deinen Platz und ich meinen Platz. Ich konnte mir das mal vorstellen, er ist wirklich da, ja. Und jetzt rede ich mit ihm. Und dann habe ich ihm erzählt von meinem Tag, von der Schule und von irgendwas, was mich bewegt hat und so. Und diese Erfahrung zu machen, das war dann ganz neu für mich, weil ich habe immer gedacht, Gebet ist, ich rede. Aber das stimmt gar nicht. Gebet ist eine Begegnung mit jemand. Und das hat mich so überwältigt zu merken, auf einmal, da kommt was zurück. Ich habe dann so eine Bibel da gehabt, da hat mir die Schwester auch gesagt, lies mal ein bisschen in der Bibel. Und auf einmal war irgendein Satz, der hat mich total getroffen. Ich habe gedacht, das gibt's überhaupt nicht. Das ist ja genau für mich, wie für mich jetzt geschrieben, vor 2000 Jahren. Gott spricht ja. Er weiß genau, was ich brauche. Und er spricht zu mir. Oder ich habe gemerkt, mein Herz verändert sich. Ja, ich bin auf einmal ruhig geworden. Oder ich habe auf einmal auch eingesehen, oh, ich habe vielleicht auch was falsch gemacht, wenn ich mich über andere beklagt habe. Ja, also irgendwie hat Gott was verändert in meinem Herzen. Oder er hat auch Situationen verändert. Ich habe gemerkt, in der Schule auf einmal haben sich Dinge verändert, Situationen, für die ich gebetet habe. Und da habe ich gemerkt, boah, Gott wirkt. Gott ist da. Oder einmal, weiß ich noch, meine Schwester hatte so schlimmen Sonnenbrand. Man konnte sie nicht mehr berühren, die hat einen ganzen Nachmittag im Schwimmbad gelegen und da war der ganze Rücken und die Beine, alles total verbrannt. Die hat wirklich gejault vor Schmerzen. Und dann haben wir gesagt, so Jesus, jetzt kannst nur noch du helfen. Dann haben wir, meine Schwester und ich haben für sie gebetet, meine kleinere Schwester. Da waren die Schmerzen weg. Wir waren fertig. Wir waren total fertig, weil wir gesagt haben, das gibt's doch nicht. Jesus hat wirklich gehandelt, ja. Und dann, das war für uns eine ganz starke Erfahrung, Jesus lebt. Ja. Er ist wirklich da und Gott handelt. Und wir müssen nur wieder auch trauen, uns einfach ihn zu bitten und ihn auch ernst zu nehmen. Er ist wirklich da, er wirkt. Also jedenfalls diese Ermutigung. Und Maria sagt, betet, betet, betet immer wieder, weil nur aus dem Gebet können wir wieder diese Beziehung, diese Freundschaft mit Gott neu vertiefen und immer wieder diese Liebe auch schöpfen, die wir brauchen. Wir erwarten es oft von allen möglichen Leuten, aber dann sind wir enttäuscht, ja. Das geht uns, ich höre es immer wieder auch von Ehepaaren oder auch christlichen Ehepaaren oder von, egal, ob in der Gemeinschaft oder sonst wo, immer wieder erwarten wir von den Menschen das Glück, aber das geht nicht. Die können uns das nicht geben. Wir müssen zu Jesus und ihm sagen, Jesus, ich brauche deine Liebe. Ja, wir müssen zu Gott kommen. Er allein kann uns das geben, was wir brauchen. Und dann kann auch die menschliche Beziehung wieder eine Bereicherung werden, weil ich vom anderen nicht mehr das Heil erwarte, sondern weil ich es von Gott erwarte. Er will mir alles schenken. Sehr schöne Geschichte wollte ich euch auch noch sagen, das kennt ihr schon vom Pfarrer von Ars, zumindest einige von euch. Der heilige Pfarrer von Ars ist mal in die Kirche gekommen, da saß da immer ein Bauer sitzen. Ja, der saß immer nur da und hatte gar kein Buch da. Und dann hat er den Bauer gefragt, ja, was machen Sie denn da? Und dann hat der Bauer gesagt, ja, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Und das war alles. Und das ist es eigentlich. Und der Pfarrer von Ars hat gesagt, das ist eigentlich das Gebet. Er schaut mich an und ich schaue ihn an. Diese wirklich Begegnung der Liebe, da ist alles drin, ja, die verliebt waren, wir alle wahrscheinlich. Was gibt es Schöneres, als einander anzuschauen, ja, die Liebe zu spüren. Und das ist, was Gott uns schenken will. Er will uns seine Liebe schenken. Das, damit wir mit der Ewigkeit verbringen. Ja, die Liebe Gottes zu erfahren und auch die Liebe untereinander. Der Himmel bedeutet Liebe. Und Gott will schon jetzt, dass wir den Himmel erleben im Gebet, dass wir ihn erfahren. Wir dürfen heute alle ein Stück Himmel erleben. Ist uns das bewusst? Wenn wir zur Messe gehen, der Himmel kommt in unser Herz. Gibt's so ein schönes Lied, oh, der Himmel erfüllt mein Herz. Das ist die heilige Messe. Jesus kommt in unser Herz, der ganze Himmel. Wir können das nicht immer fühlen. Pater Burb sagt, wenn wir sehen würden, was in einer Messe geschieht, wir würden auf der Stelle sterben. Das können wir überhaupt nicht aushalten, diese Liebe, diese Fülle Gottes, diese Herrlichkeit Gottes. Wir können es nicht ertragen. Wir vor Glück würden nicht sterben vor Traurigkeit, sondern im Gegenteil, vor Glück. Wir können es nicht fassen, es würde uns gerade sprengen. Wir sind zu klein, es muss noch weit werden. Aber wie hat es auch Mutter Teresa so schön gesagt? Das Gebet macht unser Herz weit, bis es schließlich das Geschenk Gottes aufnehmen kann. Das ist er selber. Unser Herz wird immer weiter und das geschieht im Gebet. Ja, unser Herz wird so weit, dass wir Gott aufnehmen können. Und auch die ganze Welt, die Menschen, unser Herz wird immer mehr an diese Dimension Gottes geöffnet. Ja, das ist das Gebet. Es wird geöffnet für die Menschen und für die Liebe Gottes. Und das will Maria, dass das geschieht. Gebet ist nicht, ich muss irgendwas aufsagen, ja, oder ich muss irgendeine Pflicht erfüllen. Schrecklich. Aber die Gefahr ist bei uns allen, immer wieder. Ja, wir sind so unter Leistungsdruck und meinen, wir müssen was schaffen. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir seine geliebten Kinder sind. Natürlich können der Rosenkranz und alles, das sind wunderbare Geschenke. Ja, der kann uns ganz tief in diese Beziehung helfen. Aber es geht nicht um eine Leistung. Es geht immer wieder darum, um diese Begegnung. Auch der Rosenkranz, für mich ist es wirklich, ich setze mich auf den Schoß der Mutter Gottes und mit ihr schaue ich Jesus an. Ja, das ist der Rosenkranz. Johannes Paul II. Sagt, es ist mit den Augen Mariens Jesus anschauen, mit Maria Jesus lieben, mit Maria Jesus kennenlernen. Das ist der Rosenkranz. Und das ist so wichtig, ja, dass wir immer wieder uns das bewusst machen. Was ist mein Gebet? Ist es wirklich diese tiefe Begegnung mit Gott, dieses Herz zu Herz mit ihm, danach sehnt sich Gott. Und das dürfen wir heute alle leben, auch wenn wir nach den Rosenkranz beten oder wenn wir in der Messe sind, in der Anbetung. Es geht nur um eins, dass ich ihm mein Herz öffne und dass er kommen kann. Und was er dann macht, das ist seine Sache. Er kann mich heilen, er kann mich befreien, er kann mir seine ganze Liebe schenken, er kann mir auch mich auch in der Dunkelheit lassen, im Glauben, dass ich sage, Herr, ich glaube jetzt, dass du trotzdem da bist, auch wenn ich nichts spüre.
und dass du handelst. Vielleicht tust du was ganz anderes, was viel wichtiger noch ist. Ja? Das wissen wir nicht. Wir müssen es Gott überlassen. Wir wollen immer wir, wie wir wollen. Aber Gott, er hat seinen Plan mit uns. Der wunderbar ist, wenn wir ihm vertrauen, kann nichts schief gehen. Dann macht er schon das Richtige, zu seiner Zeit. Professor Ivancic sagte mal in Exerzitien zu Pilgern in Medjugorje, das fand ich auch einen tollen Satz. Wenn dein Gebet dich nicht verändert, musst du dein Gebet verändern. Das fand ich auch einen tollen Satz. Wenn dein Gebet dich nicht verändert, dann musst du dein Gebet verändern. Das stimmt was nicht. Weil das echte Gebet, das verändert dich. Da gehst du nicht mehr so raus, wie du reingegangen bist. Das kann nicht sein. Und wenn es dich auf Dauer nicht verändert, ja, dann muss irgendwas, da musst du dein Gebet, da muss irgendwas dran ändern. Das geht nicht. Weil wenn wir Gott begegnen, der die Liebe ist, der die Fülle ist, irgendwas muss sich ändern. Es kann nicht immer, dass wir es sofort merken. Aber auf Dauer müssen wir spüren, ja, Gott verändert wirklich mein Leben. Er verändert mein Herz. Ich bin nicht mehr derselbe wie vor 2 Jahren. Das muss einfach irgendwo eine Veränderung geben. Ja, Gott verwandelt uns. Und das ist irgendwie eine wichtige Frage. Erlaube ich Gott, dass er mein Leben auch verändert, dass er mich verändert? Und da brauchen wir nichts machen, da brauchen wir einfach nur da sein und sagen, Herr, ich bin jetzt für dich da. Pater Burb sagt immer, ich komme, ich will nichts und ich bringe nichts und ich bin einfach nur da. Und du machst, ja. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nichts vorweisen oder irgendwie was produzieren, aber da sein, ja, bei dir sein, das ist das Entscheidende. Und was ich dann für Hilfsmittel nehme, ob ich die Bibel lese, ob ich ein Vaterunser bete, ob ich einen Rosenkranz bete oder in der Anbetung einfach still da bin oder einfach nur in diesem Schauen, je nachdem, das kann ich, wie ich das jetzt spüre, auch machen. Aber wichtig ist, dass wir auf das Wesentliche schauen. Was ist mein Gebet? Oder wir wollen oft im Gebet die anderen verändern. Das ist natürlich auch immer, lieber Gott, bitte bekehre doch den und den. Oder wir wollen sogar Gott verändern, dass er das macht, was wir wollen. Dass wir ihn so weit manipulieren, dass er unseren Willen tut. Lieber Gott, jetzt habe ich so viel dafür gebetet und du machst es immer noch nicht. Wir wollen den lieben Gott so weit kriegen, dass er unseren Willen tut. Aber Jesus hat dem Vater uns ja schon gesagt, dein Wille geschehe. Ja? Ein Priester, der kommt immer zu uns, unser Beichtvater, ein wunderbarer Priester, Pater Paul aus Rees. Und der sagt auch immer, wir sagen so oft eigentlich, mein Wille geschehe und nicht dein Wille geschehe. Und das müssen wir lernen wieder neu. Ja? Dein Wille geschehe. Dein Wille ist das Beste. Und eben diese Ordensschwester hat auch immer zu mir gesagt, die mich damals als Jugendliche so immer geholfen hat, die hat immer auch gesagt, man kann auch einsetzen für deinen Wille, kann man einsetzen deine Liebe. Ja? Deine Liebe geschehe. Und dann wird's klar. Ja? Deine Liebe soll geschehen in meinem Leben. Gut, jetzt geht's ans Fasten. Die Mutter Gottes sagt, betet, fastet. Fasten, oh weia. Pater Slavko sagt immer, also, beten, das machen die Pilger ja noch, aber fasten, da hört's dann auf, die meisten. Das ist immer das Schwerste. Gut, nicht jeder kann fasten, nicht jeder muss fasten, obwohl Pater Slavko sagt, alle sollen fasten. Auf ihre Weise, ja. Er sagt sogar, wenn jemand vielleicht irgendwie krank ist, aber ein bisschen irgendwie was leben in diese Richtung, ja. Das kann er ja für sich finden, was das für ihn heißt. Aber irgendetwas finden. Warum ist das Fasten so wichtig? Das Fasten ist eine Waffe im geistigen Kampf. Und zwar eine ganz starke. Wie auch das Gebet. Gebet und Fasten gehören eigentlich zusammen. Und Maria sagt in Medjugorje immer wieder, durch Gebet und Fasten könnt ihr Naturgesetze außer Kraft setzen. Ihr könnt Kriege beenden. Ist das nicht stark? Sie sagt es mehrmals, sie sagt es immer wieder, gerade auch in den Krisenzeiten, wo jetzt am 11. September dieser Crash war in den USA, ja, mit dem World Trade Center und so weiter, da war, wo diese Kriegsgefahr dann auch nachher noch im Irak dann wieder war. Und sie hat immer wieder in den Botschaften gesagt, ich wiederhole es euch, nur durch Gebet und Fasten könnt ihr Kriege aufhalten. Ganz stark. Ja, wir müssen uns wieder bewusst sein, was für eine Macht Gott uns auch schenkt. Ja, das ist eine Kraft. Ich habe drüben, wir haben einmal im Jahr ein Fastenseminar jetzt angefangen. Jetzt dieses Jahr haben wir es in der Fastenzeit gemacht und wir werden es nächstes Jahr auch wieder anbieten. Wen das mal interessiert, so 5 Tage, mal intensiv. Es gibt es auch in Medjugorje, wird das angeboten, aber wir haben es eben auch jetzt bei uns im Haus. Das ist eine ganz starke Erfahrung. mal so ein bisschen Fasten lernen auch, ja, weil man muss es auch ein bisschen, ja, üben mal, oder wenn man es nicht so gewohnt ist, kann es eine Hilfe sein, mal so eine Zeit zu nehmen. Und da habe ich auch CDs gemacht, wen das interessiert, über das Fasten, 2 Stück. Eben, wer das ein bisschen vertiefen möchte mal, oder es gibt auch das Buch von Pater Slavko, sehr, sehr schön, über das Fasten. Und heute kann ich es nur kurz anreißen, aber Fasten macht uns auch frei. Es befreit unser eigenes Herz. Einmal stärkt es unser Gebet. Pater Slavko sagte immer, wer betet, kann besser fasten, wer fastet, kann besser beten. Das gehört zusammen. Gebet und Fasten gehören zusammen. Es löst uns auch von Abhängigkeiten und macht uns frei. Weil er hat immer wieder das Beispiel auch gebracht, Menschen, die zum Beispiel nicht auf was warten können oder verzichten. Ja, viele Kinder kriegen immer heute, die Eltern können es nicht mehr aushalten, dass die Kinder mal was nicht bekommen, dann geben sie ihnen sofort Materielles. Alles wird ihnen ja in den Mund gestopft. Ja, sobald sie irgendwie Mucks machen, kriegen sie das schon. Ja, sie können nicht aushalten, dass sie mal was nicht haben. Und dadurch werden sie total labil. Das heißt, wenn irgendwas fehlt, haben sie gleich das Gefühl, schrecklich. Ja, ich kann das nicht aushalten. Sie haben nicht mehr gelernt zu warten auf etwas oder mal einen Augenblick jetzt mal auszuhalten ohne etwas, das mal durchzuhalten. Da wird man auch innerlich stark und auch frei. Ich brauche nicht immer alles sofort haben. Und dann nachher, wenn man dann zum Beispiel versagt irgendwo, dann nimmt man Drogen, ja, um das wieder zu befriedigen. Oder irgendwie irgendwas, das mich immer befriedigen muss, damit ich das aushalten kann, diesen Mangel. Und das Fasten macht uns eigentlich stark innerlich und frei, dass wir merken, ich habe den ganzen Tag keine Schokolade gegessen und sterbe nicht. Ja, so, dass man das einfach mal spürt auch, ja, oder? Ich kann ohne dieses und jenes zum Beispiel auskommen. Es geht. Ich schaffe es, ja. Das ist irgendwie auch eine tolle Erfahrung zu spüren. Es ist möglich zu leben ohne bestimmte Dinge, vielleicht mal einen Tag. Das kann für jemand auch einfach mal nur zum Beispiel Schokolade sein oder sowas, ja, oder irgendwas, was er spürt, da ist für mich schwierig. Aber da könnte man jetzt noch ganz, ganz viel dazu sagen. Maria lädt uns halt eben ein zum Fasten, weil sie weiß, dass das Fasten für uns wichtig ist. Wir haben auch immer wieder viele Zeugnisse von Leuten gehört, die, ich selber habe eine körperliche Heilung auch durch Fasten erlebt, hatte eine Magenschleimhautentzündung. Dachte, ich kann gar kein Fastenseminar, ich habe ein Fastenseminar in Medjugorje mitgemacht, dachte, ich kann hier mal einen Tag fasten, wie soll ich jetzt 5 Tage fasten? Und ich hatte dann nur Haferflocken mit Wasser dazu gegessen. Also das war das Einzige, was ich gemacht habe, weil ich dachte, das ist vielleicht besser als nur so Weißbrot. Aber ich dachte, das ist gut, das ist ja auch eigentlich nur Brot so. Ja, und nach den 5 Tagen war das weg. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich hatte über ein Jahr immer Schmerzen, bei dem kleinsten bisschen, wenn ich irgendwas Falsches gegessen habe. 5 Tage weg. Verschwunden. Stark, ja? Also das gibt's auch. Beim Fastenseminar, da haben wir noch sehr ausführlich drüber gesprochen. Aber jetzt nur so ein kleiner Impuls, weil wir wollen auch gleich Schluss machen. 10 Minuten haben wir noch. Und dann sagt Maria, bezeugt mit Freude euren Glauben. Das waren die 3 Dinge, die sie sagt. Betet, fastet, bezeugt mit Freude euren Glauben. Und das ist eigentlich auch für uns immer wieder so wichtig. Ja, bin ich ein froher Christ, eine frohe Christin? Bin ich froh? Bin ich glücklich mit Gott? Das kann sein, dass ich auch leide, aber bin ich trotzdem tief glücklich, dass ich Jesus gehöre, dass er in meinem Leben ist, dass mein Leben einen tiefen Sinn hat, dass mein Leben in seiner Hand ist? Ist das ein tiefes Glück, was mich erfüllt? Oder ja, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich froh bin in meinem Glauben? Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen. Wenn sie so einen tollen Glauben haben, wieso sehen die eigentlich alle so traurig aus? Pater Markus sagte das auch als Kind. Hat er sich in der Messe, kann er sich noch erinnern, wie er da mal gestanden hat und sich die Leute angeschaut hat und sich gefragt hat, warum sind die eigentlich alle so traurig? Interessant, gell? Wie so ein Kind sich denkt, warum sind die alle so traurig? Schrecklich, ja? Wenn wir in der Messe sind und sind alle mit so einem Gesicht und nachher wieder raus mit so einem Gesicht. Ist ja fürchterlich, oder? Was sollen denn die anderen denken? Oh Gott, was ist das? Ja, deswegen kommen die Jugendlichen auch nicht mehr, weil die sich sagen, also sowas. Ja, aber sowas, da gehe ich doch lieber in die Disco, da sind sie wenigstens irgendwie ein bisschen angeturnt. Aber hier so ein trauriger Haufen, alle sitzen da und warten, bis es aus ist und stürzen dann alle wieder zum Ausgang. Also, ja, was ist das denn? Ich meine, da geht man ja nicht freiwillig hin, oder? Es ist total wichtig, dass wir wirklich uns neue Gedanken machen. Ja, wie lebe ich denn unseren Glauben? Vielleicht sind wir schuld, dass die Leute nicht mehr in die Kirche gehen. Ja? Die Mutter Gottes, wo setzt sie an in Medjugorje? Bei den Gläubigen. Ja, sie sagt, ihr müsst euch bekehren. Sie sagt, drängt euren Glauben nicht den Ungläubigen auf, sondern zeigt ihn ihnen durch euer Leben und betet für sie. Die müssen erleben, dass ihr glücklich seid, dass ihr den Frieden habt, dass ihr die Freude habt. Und dann werden die fragen, wie Pater Slavpe so schön geschrieben hat, dann werden die sich interessieren, ja, wie komme ich denn da auch dahin? Das will ich auch haben, was du hast. Aber wenn wir so ein Gesicht ziehen, dann sagen die sich, oh Gott, da will ich nichts mit zu tun haben. Wenn das Glauben ist, ja, Hilfe, dann gehe ich doch lieber in die Disco. Ja, ist doch klar. Ja, das ist doch deswegen. Wir müssen den Leuten wieder Geschmack am Glauben geben. Bin ich ein Christ, wo die anderen Leute Lust bekommen, Gott kennenzulernen? Mutter Teresa, es gibt eine Wunder, von ihr gibt es ja unzählige Geschichten, aber eine hat mich auch besonders betroffen. Sie hat einen Arm von der Straße aufgehoben und ihn gepflegt und er hatte so völlige Würmer in den Wunden, ganz grässlich, sie hat ihn gewaschen und er hat immer sie beschimpft, ach, die Christen und du und so, die ganze Zeit auf sie, er war ein Muslim. Und sie hat ihn trotzdem voller Liebe gepflegt, hat überhaupt nichts gesagt und nach ein paar Tagen ist der Mann immer ruhiger geworden. Auf einmal hat er gesagt, wenn dein Gott so ist wie du, dann glaube ich auch an ihn. Ja, wenn dein Gott so ist wie du, dann glaube ich auch an ihn. Und das ist es eigentlich, wir müssen Menschen werden, wo die anderen sagen, boah, wenn dein Gott so ist wie du, dann möchte ich den auch kennenlernen. Ja, die müssen an uns sehen, wie Gott ist. Und Maria sagt das auch in ihren Botschaften. In einer Botschaft sagt sie mal, ich möchte, dass die Menschen in euch mich und meinen Sohn Jesus sehen. Dass sie in uns Jesus und Maria erleben. Aber das ist dieser Weg, von dem sie spricht. Darum geht's. Es geht nicht um irgendein Gesetz zu erfüllen, Rosenkränze und was weiß ich was. Das ist alles nur Mittel. Mittel zum Ziel. Aber das ist das Ziel. Maria will frohe Christen, frohe Kinder und deswegen sagt sie, bezeugt mit Freude euren Glauben. Einer hat auch mal gesagt, ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger. Das kennt ihr auch, diesen Spruch. Aber das ist auch für uns immer wieder neu. Natürlich haben wir manchmal auch Schmerzen, wir müssen nicht immer mit einem Grinsen durch die Welt rennen, aber die Leute spüren, was echt ist. Ich habe es zum Beispiel auch bei meinen Eltern erlebt, meine Schwester war eine Schwester in der Psychiatrie sehr lange und es war eine sehr schwere Situation in der Familie, sie hat sich vollkommen zerstritten mit meinen Eltern, es ging über Jahre, wir durften sie überhaupt nicht besuchen, es war wirklich sehr, sehr schmerzlich und im Ort wussten das alle und so weiter und ja, meine Eltern haben sehr viel gebetet und haben das immer wieder auch Gott übergeben und sie haben wirklich diesen Frieden, diese Freude in Gott erfahren, trotzdem es sehr schmerzlich für sie war. Und die Leute haben das gespürt, die haben zu ihnen gesagt, ihr strahlt, wie gibt's das? Bei so einer schweren Situation, ja, wie könnt ihr so froh sein oder so im Frieden, so eine Freude ausstrahlen? Die Menschen spüren, wenn das echt ist. Die Mutter Gottes sagt das auch, wenn ihr die Botschaften lebt, die anderen werden das fühlen. Braucht es gar nicht sagen. Die werden das fühlen, dass es echt ist. Gut, ich denke, wir haben schon viel heute darüber nachgedacht. Es war jetzt auch nur ein Impuls, um sich mal selber wieder zu fragen, ja, wo stehe ich eigentlich innerlich? Und Maria auch wieder neu zu erlauben, Maria, ja, führ mich dahin, dass ich wirklich so mit Freude meinen Glauben leben kann. Führ mich dahin, dass ich wieder beten kann, dass ich ja vielleicht anfange wieder zu fasten, dass ich wieder Mut habe. Ich sage auch, ich muss euch sagen, ich faste überhaupt nicht gerne. Und ich sage immer zu Mutter Gottes, also ich mag es nicht und ich kann es nicht, aber ich probiere es einfach wieder und hilf mir. Ja, ich sage immer wieder, hilf mir. Und ich kann es nicht perfekt, also ich faste ganz, ganz selten mal bei Wasser und Brot. aber so irgendwie, dass ich doch einfach was lebe in der Richtung. Und da möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr einfach doch versucht zu fasten. Und ja, und wenn es nur einfach, vielleicht nur Nudeln essen oder irgend sowas ganz Einfaches oder ich weiß nicht wie. Also ich kenne einen Priester aus der Gemeinschaft, der kann auch nicht bei Brot und Wasser. Der hat dann gesagt, er hat das gefunden, er kann mit Reis. Und dann, ja, zum Beispiel, das geht für ihn gut. Und zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, dass man so seine Form findet. Aber dass man es nicht einfach so über Bord wirft und sagt, ich kann es nicht, sondern dass man wirklich versucht, doch, ich möchte einfach wieder das auch leben. Ja, und aber das Ziel im Auge, ich möchte wirklich ein Mensch sein, der zum Segen wird. Diesen Segen von Gott empfangen und für andere zum Segen werden. Ja, wir haben schon über diese Beziehung zum Vater auch gesprochen, diese Botschaft von Mirjana. Vielleicht uns auch mal wieder fragen, wie ist meine Beziehung zum Vater im Himmel? Kann ich wirklich Vater sagen, voll Vertrauen? Kann ich wirklich Papa sagen? Kann ich wirklich so beten zu Gott, dass ich sage, du bist mein Vater, mein Leben ist in deiner Hand.
ich vertraue dir, du führst mein Leben, jeden Tag, alles, jeder Augenblick, alles. Jesus sagt, eure Haare sind gezählt auf dem Kopf, ja? Jedes Haar. Stellt euch mal vor, Gott weiß um mich. Das heißt, um jedes Detail meines Lebens. Nichts entgeht ihm. Nicht einmal, wie viele Haare ich jetzt noch auf dem Kopf habe. Wer weiß es? Stärke. Das zeigt mir nur, er kennt jedes Detail. Alles. Es ist ihm nicht unwichtig. Niemand wird sich interessieren, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Aber Gott weiß es. Also, das zeigt mir, wie wichtig ich ihm bin. Wie wertvoll, wie kostbar. Und wie jedes Detail meines Lebens wichtig ist. Und dass wir das wieder mal an uns sagen, ja, kann ich zu Gott so Papa sagen? Liebe ich ihn? Sie hat ja auch so schön gesagt, schaut ehrlich in euer Herz und prüft euch, ja, wie ist er der Letzte, der geliebt wird? Oder steht er an der ersten Stelle? Ja, immer wieder sagt sie, stellt Gott an die erste Stelle. Ist so einfach, ja, wir wissen das, aber tun wir es, ja, immer wieder neu. Der heilige Franziskus ist mal weinend durch die Dörfer gelaufen und hat gerufen, die Liebe wird nicht geliebt. Die Liebe wird nicht geliebt. Und das ist es eigentlich. Kann uns immer wieder von betreffen lassen. Liebe ich dich? Liebe ich Gott? Der, der die Liebe ist, der uns alles schenkt. Oder will ich immer nur von ihm was haben? Lieben heißt auch, dass ich einfach ihm vertraue und sage, ja, auch wenn es mal nicht so ist, wie ich mir vorstelle, ich liebe dich trotzdem. Ja, ich liebe dich auch in dem Schweren, auch in dem Schmerzlichen und ich vertraue dir trotzdem. Das ist eigentlich die Liebe und da wird die Liebe eigentlich stark und reif, das wissen alle Ehepaare. Ja, keine Ehe wird Bestand haben, wenn sie nur auf schönen Gefühlen beruht, oder? Dann wird sie nicht lange halten, stimmt's? Sie geht nur, sie muss durch dieses Reifen der Liebe hindurch und so ist es auch mit Gott, in unserer Beziehung mit Gott. Ich wollte euch zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was vorlesen von einem Schriftsteller, zum Abschluss jetzt. Der heißt Henry J. M. Nouwen. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Ist ein relativ bekannter Schriftsteller. Eigentlich ein sehr schönes Buch auch geschrieben. Das heißt, du bist der geliebte Mensch. Also er spricht von dieser Stelle, wo Jesus diese Stimme aus dem Himmel hört. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Davon geht er eigentlich so aus. Und er sagt, alles, was ich dir sagen möchte, ist in dieser Zusage zusammengefasst. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich kann nur hoffen, dass du diese Worte als direkte Anrede an dich aufnehmen kannst. Dir zugesprochen, mit aller Zärtlichkeit und Kraft, die Liebe nur je haben kann. Mein einziger Wunsch ist, dass diese Worte in jeder Zelle deines Wesens widerhallen mögen. Du bist der geliebte Mensch, mein geliebtes Kind. Das größte Geschenk ist das Geschenk der Tatsache und Einsicht, dass du geliebt wirst. Ja, es gibt die Stimme der Liebe, die Stimme, die vom Himmel her und aus deinem Innern zu dir spricht. Du bist mein Geliebter, meine Geliebte, an dir habe ich Wohlgefallen. Es ist nicht einfach, diese Stimme in einer Welt voller Stimmen zu hören, die schreien, du taugst nichts, du bist hässlich, du bist wertlos, du bist unnütz, du bist niemand. Oder beweise gefälligst das Gegenteil. Lange bevor uns irgendein Mensch gesehen hat, hat uns schon Gottes Antlitz angeschaut, das von Liebe strahlt. Unsere Kostbarkeit, Einmaligkeit und Individualität erhalten wir nicht von denen, die uns in der von Uhren bemessbaren Zeit begegnen, sondern von dem einen aus der immerwährenden Liebe, die von Ewigkeit her existiert und in alle Ewigkeit fortdauern wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle guten Dinge, die unsere Welt zu bieten hat, für dich da sind, damit du dich an ihnen freust. Aber du kannst dich ihrer nur dann wirklich freuen, wenn du sie als Bestätigung der grundlegenden Wahrheit auffasst, dass du Gottes geliebtes Kind, sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter bist. Die Veränderung besteht darin, dass man sein Leben nicht mehr als Bewährungszeit versteht, in der man beweisen muss, dass man der Liebe wert ist, sondern dass man aus dem unablässigen Ja zur Wahrheit lebt, dass man schon immer geliebt wird. Oder, um es ganz einfach zu sagen, unser Leben ist uns von Gott geschenkt, um diejenigen zu werden, die wir sind. Vor allem, um Ja zu sagen zu dem, der uns seine geliebten Söhne und Töchter nennt. Das unauslotbare Geheimnis Gottes besteht darin, dass Gott ein Liebhaber ist, der geliebt werden möchte. Gott sagt nicht nur, du bist mein geliebtes Kind, sondern Gott fragt zugleich, liebst du mich? Und bietet uns zahllose Gelegenheiten an, mit Ja zu antworten.